Der ganze Grund innerhalb dieser Zelte ist natürlich möglichst optimal genutzt, bepflanzt, so mit Beeten. Überall sind diese israelischen Bewässerungsanlagen angebracht. Und also man kann das berühmte Gift auch wirklich riechen da drin. Also überall liegt dieser Geruch, dumpfe Geruch von all diesen Pestiziden in der Luft. Die Frauen arbeiten hier zwischen den Reihen, also ihre ungefähr 70% oder mehr der Leute, die dort arbeiten, sind Frauen. Sie machen all diese einfachen, aber aufwendigen Arbeiten. Sie jäten, sie stutzen die Pflanzen zurecht. Um jede Knospe muss dann ein Gummi gelegt werden, damit die Knospe nicht frühzeitig aufgeht. Dann am Vormittag werden die Blumen geschnitten, die bis Mittag um 3 auf dem Flughafen sein müssen. Und die wenigen Männer, die dort arbeiten, die sind zuständig, um das Gift zu spritzen, haben Aufseher, Posten. Also irgendwie in den Reihen direkt an den Blumen arbeiten, sieht man kaum Männer, sondern das sind vor allem Frauen. Und vor allem junge Frauen, weil wie überall in Weltmarktfabriken ist es auch dort so, dass die Unternehmer möglichst junge, ungebundene Frauen anstellen wollen, die eben keine Kinder, keine Familie zu Hause haben, weil die besser ausbeutbar sind, immer Zeit haben zum Arbeiten, Überstunden machen können und noch frisch und unverbraucht irgendwie diese Arbeiten eben machen.
Hast du auch mit Frauen ein bisschen geredet, wie sie sonst leben, aus welcher Bevölkerungsschicht sie kommen, welche Ausbildung sie haben? Weißt du etwas davon?
Ich habe in diesem Betrieb mit den Frauen eigentlich inhaltlich nicht sehr gut sprechen können. Wir haben ein bisschen so gescherzt und ein paar nette Worte ausgetauscht, aber es war offensichtlich, dass sie keine Lust haben, dort drin über ihre Arbeit zu sprechen. Ich habe dann aber Kontakte gehabt und außerhalb Frauen besucht und mit denen über ihre Arbeit gesprochen. Ja.
Und was erzählen Sie draußen? Also es scheint ja ein repressives Klima zu sein oder wahrscheinlich Angst vor Entlassungen, stelle ich mir vor. Es sind auch junge Frauen, das heißt, wenn sie älter werden, sind sie irgendwie rausgeschmissen worden. Was erzählen auch ältere Frauen, die das erlebt haben, und was weißt du genaueres davon?
Also ich will mal von einem Dorf ausgehen, wo ich war, das heißt Fakatativa. Und das ist ein Dorf, das sieht aus ein bisschen wie in der Wüste, obwohl ja eigentlich die Savanna ein fruchtbares Tal wäre. Aber durch diese ständige Entwässerung für die Bewässerung ist der Boden ausgetrocknet, ist dort ein hässliches Dorf entstanden, also das einfach den Zweck erfüllt, möglichst viele Unterkünfte zu haben. Es ist ein Dorf, in dem es über 100 Blumenbetriebe gibt. Die Leute wohnen in einfachen Häusern, in Reihen. Auffällig ist, dass sehr, sehr viele Frauen alleine dort wohnen mit Kindern. Das haben sie mir auch erklärt. Also Arbeitsbeschaffung für Männer ist sehr schwierig in der Savanna. Es gibt wenig Arbeitsplätze für Männer. Dann wandern die Männer entweder ab, versuchen Arbeit in Bogotá. Oder die wenigen, die zurückbleiben, sind arbeitslos, sitzen zu Hause. Ein großes Problem scheint zu sein, dass sich dann eben nicht die Arbeitsteilung ändert deswegen, sondern dass die Frauen sowohl arbeiten gehen und nachher nach Hause kommen müssen, ihre Kinder versorgen, den Haushalt machen, auch wenn der Mann den ganzen Tag zu Hause sitzt und unzufrieden ist. Aber kulturell scheint das noch nicht irgendwie möglich zu sein, dass diese Männer dann irgendwie die Rolle übernehmen würden, sich zu Hause einzusetzen. Die Leute sind alles unqualifizierte Leute, kaum oder wenig Schulbildung, aus armen Verhältnissen.
Und weißt du, wie viele Stunden arbeiten sie dann und weißt du, wie viel sie verdienen?
Also damals haben sie umgerechnet ungefähr $170 im Monat verdient. Ja. Das ist knapp ein Minimallohn.
Ja.
Das Problem ist, sie haben völlig ungarantierte Arbeitsverhältnisse. Also sie bekommen keinen Vertrag. Das heißt, die Unternehmer müssen dann auch keine Sozialleistungen für sie bezahlen. Sie müssen sich dann auch nicht an diese medizinischen Sicherheitsvorschriften halten etc. Sie haben eigentlich alle so ein Gelegenheitsanstellungsverhältnis Und diese Unternehmer drücken sich alle, feste Verträge zu machen. Da geschieht es auch oft, dass sie dann eben nicht ausbezahlt werden, wenn sie zum Beispiel mal fehlen, weil sie kranke Kinder zu Hause haben oder selber krank sind. Dann wird ihnen einfach die Woche nicht mehr bezahlt oder die letzten zwei, drei. Solche Geschichten habe ich viel gehört.
Heißt das auch, wenn sie länger krank sind, dass sie fristlos entlassen sind und keine Chance mehr haben, dort eingestellt zu werden?
Ja, also das Arbeitsverhältnis ist ja quasi von einem Tag zum anderen. Also wer im Betrieb irgendwie den Vorgesetzten nicht passt, die Frau hat ihren Job verloren, dann wird einfach die nächste eingestellt.
Ich stelle mir auch vor, dass die Frauen sehr oft krank werden. Man weiß ja, dass sehr viel mit Pestiziden gespritzt wird. Was weißt du näheres davon? Haben die Frauen Schutzanzüge oder hat wenigstens die Spritzequipe Schutzanzüge? Und was wissen die Frauen selber über die Giftigkeit dieser Substanzen?
Also dieser Betrieb Rosasiflores, den ich gesehen habe, wurde mir geschildert als einer der etwas progressiver Geleiteten. In diesem Betrieb habe ich niemanden mit Schutzanzügen gesehen. Also die Frauen hatten eine Art Arbeitsschürze an. Die Männer hatten eine Maske beim Spritzen vor dem Gesicht. Aber
also
sonst
eine Maske aus Papier? Oder?
Ja, so diese Ärztemasken.
Nicht? Ja, die
diese
auch nicht sehr benutzen.
Ja. Und ansonsten, also Arme, Beine bei den Frauen sowieso frei. Zum Teil hatten sie Handschuhe, je nachdem, wo sie arbeiteten, aber auch nicht alle. Aufgefallen ist mir dann der Vorsteher oder wer das war, er hat mich so ein bisschen rumgeführt und hat mir stolz gezeigt, dass die Wasserversorgung eben nicht mehr wie früher im Zelt drin sei, weil sie wüssten, wie gefährlich das ist, weil das Wasser die Gifte absorbiert. Ja. Also das muss ich vielleicht sagen, wenn man diese Arbeit macht in diesen Zelten ist, bekommt man sehr schnell Durst. Die Frauen trinken zwischendurch immer wieder Wasser, weil es trocknet einem aus. Und jetzt haben sie diese Wassertanks, wo die Frauen Wasser trinken können, haben sie zwischen die Zelte gestellt und sind nun der Meinung, so sei das Wasser natürlich sauber dabei. Das kommt völlig aufs Gleiche raus. Das ist 70 Zentimeter Gang zwischen zwei Zelten, wo das dann drinsteht. Und ansonsten, nein, also Sicherheitsmaßnahmen sind da gar nicht groß gefragt. Und es ist bekannt, alle Frauen erzählen, dass sie sehr viele verschiedene Beschwerden bekommen von all diesen Pestiziden. Das fängt an bei Hautkrankheiten, Kopfweh, Müdigkeit, Schwächeanfälle oder Appetitlosigkeit, Schwitzen, Krämpfe. Und soll aber auch irgendwie schlimmere Folgen haben, also langfristige. Dass zum Beispiel schwangere Frauen Aborte haben oder Fehlgeburten, Epilepsie auftaucht, Anämie auftaucht, Krebsgefahr viel höher sei etc.
Hast du auch von Fällen gehört, wo Frauen oder auch Männer gestorben sind an den Vergiftungen, direkt mit tödlichem Ausgang?
Es gibt diese Geschichten, die Frauen erzählen, ja. Nicht von Arbeitskolleginnen etc. Aber ich selber ich war ja nicht so lange da, dass ich jetzt Leute gekannt hätte, von denen ich weiß, sie sind gestorben. Aber alle diese Frauen haben ihre Beispiele bei uns, die damals ist gestorben etc.
Amerika Latina, tiene que ir de la mano. Por un sendero distinto, por un camino más claro, sus hijos ya no podremos olvidar nuestro pasado. Tenemos muchas heridas, los latinoamericanos, pumba para, vivimos tantas pasiones con el correr de los años. Somos de sangre caliente y de sueños postergados. Yo quiero que estemos juntos porque debemos cuidarnos. Que no lastima, no sabe que somos todos hermanos. Thank you. vida nos regalaron, hemos pagado muy caro. Se equivoca y no aprende, vuelve a estar equivocado. Tenemos venas abiertas, corazones castigados. Somos fervientemente latinoamericanos. Cuando vengan los días que nosotros esperamos, con todas las melodías haremos un solo canto. El cielo será celeste, los vientos habrán cambiado y nacerá un nuevo tiempo latinoamericano.
Ihr hört den Frauenfluchtkanal auf 104,5 MHz im Radio Lora. Ihr habt eben ein Musikstück von Mercedes Sosa gehört, Venas Abiertas, die offenen Venen. Wir sind mitten im Gespräch mit Christine, die in der Sabana de Bogotá in den Blumenplantagen in Kolumbien gewesen ist. In einem ersten Teil hast du jetzt ein bisschen die Arbeitsbedingungen, vor allem der Frauen dort, erzählt. Jetzt, wie wir gehört haben, sind diese sehr hart, sehr repressiv. Die Frauen leben unter sehr schwierigen und arbeiten unter sehr schwierigen Bedingungen. Ich stelle mir vor, es regt sich auch Widerstand. Die Frauen organisieren sich vielleicht. Gibt es zum Beispiel organisierte Frauen? Gibt es eine Gewerkschaft? Und gibt es zum Beispiel auch Streiks in den Blumenplantagen?
Entsprechend dieser Arbeitsbedingungen könnte man meinen, dass da sehr viel Widerstand entsteht, weil sie unter wirklich unmenschlichen Bedingungen arbeiten müssen. Es ist aber schwierig, weil ein großes Angebot an Arbeitskräften da ist, mit diesen ungebundenen Anstellungsverhältnissen. Können die Frauen von einem Tag auf den anderen ersetzt werden? Wem es nicht passt, wird ersetzt durch eine andere Frau. Und deshalb scheint es in diesen Jahren immer sehr schwierig gewesen zu sein, sich auch zur Wehr zu setzen gegenüber diesen Bedingungen. Es gibt ein berühmtes Beispiel, wo sich die Frauen eines Betriebes mal gewehrt haben. Und das war im 1987. Da hat eine ganze Belegschaft ist in den Streik getreten, weil also die Probleme haben sich gehäuft. Das ging um die Arbeitsbedingungen, dass die Frauen zum Beispiel dort immer gehetzt wurden. Sie konnten, um fertig zu werden mit der Arbeit, mussten sie weiterarbeiten, während gespritzt wurde, also während die Pestizide gespritzt wurden. Sie bekamen ein miserables Essen, sie wurden schikaniert in allen möglichen Beziehungen und also die Voraussetzungen waren schon ziemlich gespannt und dann ist die Situation eingetreten, dass die Besitzerin wieder einmal wollte, dass sämtliche Arbeiterinnen dieses Betriebs ein Entlassungsschreiben unterschreiben würden, was ihr wieder die Bedingungen gäbe, um sie eben neu anzustellen ohne gebundene Arbeitsverhältnisse. Die Frauen haben Angst bekommen, haben befürchtet, dass das eventuell eben zu Entlassungen führen könnten, weil es ist auch immer ein starker Konkurrenzkampf in diesen Betrieben. Also Frauen, die schon länger da sind, erstens mal sind das ältere Frauen, wollen die Unternehmer oft durch Jüngere wieder ersetzen. Andererseits ist es auch, um die Behörden zu umgehen, für sie günstiger, wenn sie immer wieder neues Personal haben, die Frauen nicht zu lange anstellen. Also aus dieser Angst heraus, dass dann wirklich Frauen entlassen würden, haben die Frauen von diesem Betrieb eben 1987, der hieß Bogota Flowers, dieser Betrieb, es waren ungefähr 120 Frauen, ein paar Männer, die dort arbeiteten, haben dann beschlossen, eine Gewerkschaft zu gründen, um sich besser gemeinsam wehren zu können. Die
weißt du, ob das die erste Gewerkschaft war? Weißt du genaueres darüber?
Ja, das war in den Blumenbetrieben scheint die erste Gewerkschaft. Sie nannten sich Sintra Flowers und es hieß, das ist also illegal, sie dürfen das nicht machen. Und die Besitzerin entließ ein paar Frauen, darunter eine ältere Frau, die schon 13 Jahre in diesem Betrieb gearbeitet hat und das hat das fast zum Überlaufen gebracht. Dann sind sämtliche Arbeiterinnen und die paar Arbeiter in Streik getreten in diesem Betrieb. Sie haben Solidarität erfahren von ein paar anderen Blumenbetrieben und auch von anderen Betrieben, also auch von Gewerkschaften, also zum Beispiel die Nestle-Arbeiterinnen und Arbeiter haben sich mit ihnen solidarisiert. Und als sie dann in ihrem Streik diesen Betrieb besetzt hielten und die Produktion selber übernahmen, bekamen sie auch Besuch von Arbeiterinnen und Arbeitern aus anderen Betrieben, die ihnen beim Arbeiten geholfen haben. Sie haben dann versucht, eben diese Fabrik selber weiterzuführen. Sie wollten die Blumenproduktion aufrechterhalten, haben einen 24-Stunden-Betrieb eingerichtet. Am Anfang muss das sehr, sehr euphorisch gewesen sein, weil sie haben dann zum ersten Mal selber die Arbeitsbedingungen anders geschaffen für sich. Sie haben zum Beispiel Diskussionen gehabt und dann Konsequenzen gezogen, dass schwangere Frauen nur bestimmte Arbeiten dann gemacht haben etc. Sie haben auch diesen 24-Stunden-Betrieb gemacht, damit sie nicht zu lange am Stück arbeiten müssen. Hatten Nachtwachen natürlich eingesetzt, weil sie sich auch nach außen verteidigen wollten. Sie waren ständig wieder von Armee und Polizei irgendwie umzingelt dort im Betrieb. Und sie haben jetzt ungefähr einen Monat oder vielleicht noch etwas länger haben sie es ausgehalten.
Und sie sind einen Monat lang nicht geräumt oder auch attackiert worden. Es
ja,
ist ihnen doch gelungen, mehr oder weniger anscheinend.
Ja, also sie konnten den Betrieb halten in dieser Zeit und haben eben auch viel Unterstützung bekommen. Die Besitzerin hat immer wieder Druck gemacht, kam immer wieder an mit der Polizei, aber sie konnten das lange einfach zurückweisen. Und dann ist das große Problem gekommen, also wo wir vorher drauf kamen, dieser Unternehmerverband Assocol Flores kontrolliert natürlich nicht nur die Betriebe, sondern da sind auch die Transportunternehmen, die von diesen Blumenbetrieben bis zum Flughafen die Blumen transportieren, die Bedingungen in der Halle, die Flugbedingungen, der ganze Export etc. Das ist ein Netz von Arbeitsverhältnissen, die eben unter diesen Unternehmern geregelt wird. Und die haben natürlich diesen Betrieb, der von Arbeiterinnen geführt wurde, sofort boykottiert, haben ihnen die Blumen nicht mehr abgenommen, haben ihnen die Sachen, die sie für die Verpackung etc. nötig hatten, nicht mehr geliefert. Also wurde einfach dort dann der Kontakt abgeschnitten und durch das blieben ihnen die Blumen liegen, also sie brachten sie nicht los. Ist auch ein schwieriger Artikel, also ein paar Frauen haben mir zum Beispiel erzählt, dass in der Stadt seit 7 Jahren ein Textilbetrieb besetzt ist von den Arbeiterinnen, die Besitzer immer prozessieren und die haben die Produktion übernommen, weil die Kleider können sie auf der Straße verkaufen, da ist eine Nachfrage da, aber die Blumen lassen sich schwer verkaufen.
Ja, das scheint in anderen Ländern anders zu sein. Ich habe von Südafrika gelesen, dass halt dort die Weißen die Blumen abkaufen. Und in Kolumbien, wo anscheinend auch dann keine Nachfrage besteht.
Also dieser Unternehmerverband hat einen ganz starken Einfluss auch. Und was auch passiert ist während dieses Streiks, ist, dass der Unternehmerverband gehetzt hat in wichtigen Tageszeitungen, wie zum Beispiel El Tiempo. Da kamen dann Artikel, diese Gewerkschaften, die da gegründet wurden, und die haben sich dann auch eingeschrieben. Also sie konnten das dann verankern, dass sie ein Teil einer Gewerkschaft sind. Dass diese Gewerkschaften nur der legale Arm der Guerilla sei, dass sie Unterstützung bekommen würden von der Guerilla und haben auf diese Art erstens mal einfach mit dieser Propaganda diesen Betrieb auch stark isoliert. Andererseits muss man noch ein bisschen erklären, was das in der kolumbianischen Gesellschaft bedeutet, wenn solche Anschuldigungen gemacht werden. In Kolumbien gibt es, ich glaube, ungefähr 200 verschiedene Todesschwadronen, also von direkt mit dem Militär und der Polizei verwinkelten bis zu irgendwelchen Hobbybanden, die auch zum Beispiel einfach auf Gassenkinder losgehen und die erschießen in den Straßen. Also es ist ein Klima da von Gewalt. Und wenn in den Zeitungen überall öffentlich verkündigt wird, dass diese Blumenarbeiterinnen mit der Guerilla in Kontakt stehen, riskieren sie einfach umgebracht zu werden.
Und aber das ist dann nicht passiert. Oder wie haben die Frauen auf diese Anschuldigungen reagiert? Konnten sie Stellung nehmen? Oder?
Mit der Gewerkschaft haben sie Stellung genommen, haben sich gewehrt dagegen und haben das natürlich dementiert und auch darauf hingewiesen, dass das eigentlich ein Freipass auf ihr Leben sei, solche Anschuldigungen zu machen.
Und wie ist der Streik zu Ende gegangen? Also sie konnten die Blumen nicht verkaufen. Was ist mit dem Betrieb passiert?
Ja, das muss die Moral ziemlich gesenkt haben, als sie dann auf ihren Blumen sitzen blieben und sie ließen sich dann schließlich räumen nach einer Weile. So im Nachhinein kann man sagen, der Erfolg ist, dass sich das Recht, sich gewerkschaftlich zu organisieren, seither gefestigt hat. Mich hat es dann interessiert, was aus diesen Frauen, die ganz konkret dabei waren, geworden ist. Und ich konnte Kontakte schaffen, um ein paar von ihnen zu besuchen. Wir haben die dann gesucht, von Haus zu Haus. Und das war eigentlich ein sehr trauriges Bild, weil sämtliche Arbeiterinnen, die bei diesem Streik dabei waren, sind heute, also ich weiß nicht, ob heute noch, aber waren damals auf einer schwarzen Liste. Und wieder mit dieser Macht dieses Unternehmerverbandes gab es dann einfach keine Möglichkeit für diese Frauen, irgendwo in einem Blumenbetrieb noch unterzuschlüpfen. Und es ist fast die einzige Beschäftigungsmöglichkeit für Frauen in der Savanna, das zu machen. Es sind einfache Frauen, die Angst haben, zum Beispiel nach Bogota zu ziehen. Sie haben Angst
vor der
großen Stadt.
Sie bleiben in der Hochebene und können sich in der Stadt kaum eine Arbeitsmöglichkeit beschaffen.
Ja. Also es ist auch irgendwie ein schlimmes Bild, so ein schlimmer Eindruck, wenn man das sieht, so in Bogota, diese Sogwirkung, also man sieht in Bogota viele Leute, denen man noch so ansieht, die sind neu gekommen. Und dann kann man das so verfolgen, bis sie einfach in den Straßen sitzen und betteln und fiebrig sind und am Verhungern sind. Also ich begreife schon, dass diese Frauen irgendwie um diese Arbeitsplätze halt letzten Endes froh sind, weil sie ihre Alternativen schon kennen, also was mit ihnen passieren würde, wenn sie nicht mehr solche Arbeitsbedingungen wenigstens haben.
Und sind die Frauen, die gestreikt haben und die jetzt auf dieser schwarzen Liste sind, haben sie dann noch Kontakt miteinander oder haben sie irgendwie oder konnten sie irgendwie den Kampf weiterziehen oder hat diese ganze Angelegenheit sie auch irgendwie außer Gefecht gesetzt?
Also ich hatte so den Eindruck, was die Frauen, die ich jetzt getroffen habe, mir erzählt haben, dass sie den Kontakt verloren haben. Es gibt die Gewerkschaft noch, es wird noch Arbeit gemacht, aber mehr so im politischen Sinn. Und die Einzelschicksale dieser direkt betroffenen Frauen, die hat sowohl die Gewerkschaft wie auch Frauenorganisationen offensichtlich aus den Augen verloren. Das war eigentlich eine ziemlich traurige Sache auch. Die haben dann so erzählt, ja, sie würden sich halt nicht mehr sehen und ihre damaligen Verantwortlichen, das seien halt Frauen, die in Bogota wohnen würden und sie sind dann selber einfach auf die Solidarität der Frauen im Dorf angewiesen. Ich habe auch eine Frau besucht, die ist schon seit Monaten mit ihren Kindern jetzt, ohne etwas bezahlen zu können, untergekommen bei einer anderen Blumenarbeiterin, die auch kein Geld hat. Es scheint dann wenigstens unter den Frauen eben eine Solidarität zu herrschen, dass sie sich versuchen zu helfen, so gut es geht. Aber irgendwie als Einzelschicksal in diesem Kampf sind diese Frauen zumindest damals verloren gegangen. Und es war noch interessant, weil ich war bei dieser Frau, die eben bei der anderen untergekommen ist, zusammen mit einer organisierten Frau von der Frauenorganisation. Und die hat das dann alles auch gehört und war ziemlich entsetzt und hat gesagt, wir müssen das wieder diskutieren in unserer Organisation, wir müssen unbedingt der Sache nachgehen und versuchen, diese Frauen wieder zu finden und eben versuchen, ihnen eine Alternative auch zu geben.
Weißt du, ob diese Gewerkschaften oder die organisierten Blumenfrauen auch vernetzt sind mit anderen sozialen Bewegungen? Also du hast jetzt gesagt Frauenbewegung, ich denke, das war eine Frau aus Bogotá. Oder einfach zu anderen sozialen oder Volksbewegungen in der Stadt oder auch auf dem Land. Haben sie Beziehungen, gemeinsame Kämpfe oder sind sie eher isoliert?
Also ich hatte den Eindruck, ich war natürlich kurz da, ich kann das nicht so genau sagen, aber ich hatte einen sehr positiven Eindruck von diesen Frauenorganisationen. Die scheinen zumindest in Bogotá ziemlich stark zu sein und auch sehr viel Arbeit zu machen, dass sie eben rausgehen in arme Regionen, dort mit Frauen zusammenarbeiten, auch in die Massenorganisationen reingehen, also zum Beispiel in den ganzen Landarbeitergewerkschaften hat es ganz starke Frauenzusammenhänge. Die haben es auch an den Kongressen in den letzten Jahren fertiggebracht, eben ihre Interessen ziemlich stark einzubringen bei den Gewerkschaftsforderungen.
Also das heißt, auch die Forderungen der Blumenfrauen werden vor allem in der Frauenbewegung oder in der Frauenorganisation aufgenommen?
Ja, also das war damals, als dieser Streik so war, haben sie eine starke Unterstützung von Frauenorganisationen bekommen, die dann auch eben über die Gewerkschaften in anderen Betrieben diese Solidarisierung zustande gebracht haben. Die Arbeitsweise dieser Frauenorganisationen ist schon vor allem so dort, wo irgendwie eine Selbstorganisierung entsteht, dort, wo irgendwie ein Projekt von Frauen da ist, sich mit diesen dann zu solidarisieren, zusammenzutun und versuchen zu verstärken, was die Frauen selber wollen.
Eine andere Frage, den Frauen wurde ja der Vorwurf gemacht, sie arbeiten mit der, oder sie seien der legale Arm der Guerilla. Weißt du, ob in Wirklichkeit Beziehungen bestehen zur Guerilla und weißt du, ob die Guerilla auch überhaupt Stellung nimmt zu den Arbeitsbedingungen der Frauen in diesen Blumenplantagen, die ja wirklich sehr schlimm und sehr menschenfeindlich sind?
Also vielleicht ganz generell kann man sagen, also in Kolumbien ist auch die Guerilla nicht einfach irgendein künstlich aufgesetzter Apparat, sondern die Guerilla hat eben ihre Verankerung in der Bevölkerung. Und es gibt ja verschiedenste Guerilla-Organisationen, die einen mehr, die anderen weniger haben, ihren direkten Bezug zur jeweiligen Massenorganisation. Es gibt verschiedene legale Massenorganisationen, die sich eigentlich so entsprechend der verschiedenen Guerilla-Gruppen mehr oder weniger einordnen lassen. Und die Massenorganisationen haben ihre Beziehungen zu den Gewerkschaften. Also in dem Sinne kann man sagen, es ist sicher ein Parallelgehen eines gemeinsamen Kampfes von der Guerilla bis zu Gewerkschaftsarbeit. Obwohl auch sehr, sehr viel Verunsicherung da ist in Kolumbien, weil in den letzten Jahrzehnten Guerilla auch mit Drogen zu tun hatte oder man wusste nie genau, wie sie jetzt mit der Drogenmafia stehen, Guerilla sich auch gegenseitig schon bekämpft hatte etc. Also es ist in der Bevölkerung auch eine große Verunsicherung da, irgendwie, welche Guerilla sie wie zu sich einschätzen.
Ich denke, es war auch schwierig, mit den Frauen darüber zu sprechen, also dass sie Angst hatten.
Ja, das sind natürlich Fragen, also die Blumenarbeiterinnen direkt, die hätte ich das schon gar nicht so gefragt. We'll be right back.
Ihr habt ein Musikstück von Silvia Giuncosa gehört. Es geht weiter im Gespräch mit Christine über die Bogota de Savana. Jetzt möchte ich auf die Schweiz zurückkommen. Viele der Blumen werden ja in Kolumbien produziert und in den USA und Europa, als auch in der Schweiz, verkauft. Sie sind billiger als die einheimischen Blumen. Die Erklärung von Bern hat zum Beispiel zu einem Blumenboykott aufgerufen, also alle Blumen aus Kolumbien, auch aus Südafrika, Kenia etc., wichtige Blumenexportländer zu boykottieren. Konntest du mit den Frauen dort über diese Blumenboykottaktion diskutieren oder hast du etwas darüber erfahren?
Ja, dazu möchte ich mal zuerst sagen, die Frage, soll Frau diese Blumen boykottieren, nicht? Die hat sich in den letzten Jahren, gerade in Frauenzusammenhängen, schon ein paar Mal gestellt. Da wurde das diskutiert. Und dazu möchte ich noch eine lustige Anekdote schnell erzählen. Das war ein bisschen mehr als ein Jahr her, als die Erklärung von Bern eine Veranstaltung machte mit einer Gewerkschafterin aus Kolumbien, aus den Blumenzusammenhängen. Es war zum Anlass des Muttertags, es war auch ein Film vorhanden über eben diese Arbeitsbedingungen in den Blumen in Kolumbien. Und diese Veranstaltung fand einige Tage vor dem Muttertag hier in Zürich statt, im Kaufleuten. Als ich da reinkam, habe ich mich gewundert, dass eigentlich für so eine Soli-Veranstaltung ziemlich viele Leute gekommen sind, habe mich ein bisschen umgeschaut, was sind das für Leute, die sich dafür interessieren, und konnte nicht recht einschätzen, was das für Leute sind. Und die Diskussion hat dann stattgefunden, wirtschaftliche Aspekte, die Frauen aus Kolumbien haben gesprochen, eine Floristin aus Zürich, die versucht eben mit hiesigen Blumen zu arbeiten, hat gesprochen. Und dann ist die Diskussion entstanden. Und auf Anlass hin, dass die Kolumbianerin gesagt hat, also für sie wäre es das Schlimmste, wenn wir hier in Europa einen Blumenboykott starten würden. Das würde einfach bedeuten, dass Zehntausende von Frauen arbeitslos würden und keine Alternative, keine reale Alternative hätten. Da ist eine Unruhe im Saal entstanden und es hat sich herausgestellt, dass ungefähr 2/3 dieser Besucherinnen und Besucher Floristen waren,
die auch zu mir Geschäft hatten.
Ja, die ziemlich beunruhigt waren und zum Teil, also die kleinen Floristen hatten sogar schon irgendwie eine Initiative gemacht im Floristenverband, dass sie mit einem Plakat rauskamen am Muttertag, wo sie auch geworben haben für europäische, für inländische Blumen. Und Aufruf an die Bevölkerung quasi zum Muttertag eben inländische Blumen zu schenken und haben natürlich entsprechend ihr Accessoire so eingekauft. Und es gab dann eine ziemliche heftige Diskussion unter denen, was, und eigentlich sind das ja die Migro und der Coop und so, diese Bösen, die nur diese kolumbianischen Blumen importieren. Und also das war das letzte Mal, als ich so eine ziemlich heftige Debatte um diese Boykottfrage gehört habe. Ich denke,
wurde dann boykottiert oder nicht schlussendlich an dieser, oder was wurde entschieden dort?
Also ich habe diese Initiative von der Erklärung von Bern vielleicht eher so in dem Sinn verstanden, dass es auch um einen bewussten Konsum von uns Frauen hier geht, nicht? Vielleicht in dem Sinne, wie Maria Mies das irgendwie versucht hat, als Ansatz zu entwickeln. Dass wir hier irgendwie ein Verantwortungsgefühl entwickeln können, was wir wie konsumieren. Und das, denke ich, ist unsere eigene Sache, wie wir das hier machen. Und ich denke, also eben solche Marktzweige, die ja wirklich erstens mal in Kolumbien umweltschädlich sind, Arbeitsplätze schaffen, die absolut unhuman sind, Absurditäten wirtschaftliche schaffen, eben dass Blumen einen so weiten Transportweg machen müssen, um an ihr Ziel zu gelangen, etc. Längerfristig gesehen wäre es zumindest in unserer Denkweise, mit unserer Analyse logisch und klar, solche Blumen zu boykottieren. Das andere Problem, die andere Sicht, ist eben die, die auch diese Gewerkschafterin damals an diesem Abend eingenommen hat und wie mir auch Frauen in Kolumbien damals in Bogotá gesagt haben, für sie wäre es der absolute Ruin, weil sie reißen sich vorläufig noch wenigstens um diese Stellen. Es gibt keine Alternativen, die Situation ist so. Die Frauen gehen von ihrer konkreten Situation aus. Sie müssen überleben, sie haben Kinder zu versorgen und sie brauchen Arbeit und haben keine andere Arbeit.
Gibt es eine Möglichkeit, dann Ihre spezifischen Kämpfe zu unterstützen? Habt ihr in diese Richtung etwas diskutiert?
Also ich denke, dass das sehr wichtig ist, dass wir eben versuchen, den Kontakt offen zu halten zu Frauen in der dritten Welt, im Trikont. Und wenn wir sehen, dass eben eigene Ansätze, eigene Initiativen laufen, dass man die unterstützen kann, dass man ihren Widerstand stärken kann, dass man Frauen von hier sich mit Frauen in Trikont so solidarisieren können. Und das, denke ich, ist auch im Zusammenhang mit dem Boykott, also zumindest meine Meinung, dass ich denke, wenn ein Boykott, so wie in Südafrika, von den Menschen, den betroffenen Menschen selber gefordert wird, dann ist es eine politisch klare Sache für uns, dass wir irgendwie das verstärken können. Ein Boykott jetzt zum Beispiel aufs Blumenbusiness in Kolumbien von uns hier so politisch zu entscheiden, würde ich sagen, das wäre einfach eine ziemlich eurozentristische Überlegung, also etwas zu fordern, das die Betroffenen völlig anders sehen aus ihrer Situation heraus.
Haben die Gewerkschafterinnen auch konkretisiert, was ihre Forderungen sind? Weißt du, irgendwie konkreter gesagt, was sie jetzt in Bezug auf Arbeitsbedingungen, Arbeitsplätze fordern und wo Frauen hier, zum Beispiel eine Frauenbewegung hier unterstützen könnte?
Also diese Vertreterin der Gewerkschaft damals an diesem Abend hat natürlich ihre Situation auch in den Gesamtzusammenhang gerückt. Also von Kolumbien, wie Kolumbien wirtschaftlich dasteht, aber überhaupt generell, also das Nord-Süd-Problem, also wie die Wirtschaftsverhältnisse, die internationalen funktionieren. Und gesagt, wir können nicht eine Folgewirkung der ganzen Problematik, wie die Industrieländer eben die Drittweltländer ausbeuten, eine Facette herauspicken und dort irgendwie politisch ansetzen wollen, etwas verändern wollen, sondern das sind Folgewirkungen der ganzen ungerechten Marktverhältnisse.
Also das heißt, der Kampf geht eigentlich gegen diese ganzen Abhängigkeiten und Ausbeutungen vom Trikot durch die Industriestaaten und um auch ganz konkret Unterstützung von Frauen in ihren Kämpfen dort?
Ich denke schon. Also der Ansatz kann für uns sein, Kämpfe zu unterstützen, die dort, wo die Betroffenen selber die Initiative übernehmen, stattfinden, einerseits und andererseits uns eben mehr damit auseinandersetzen, was ein gerechter Markt sein könnte. Mhm. Und da Druck in unseren eigenen Ländern zu machen versuchen.
Gut, ich möchte das Gespräch beenden. Ich danke dir, dass du gekommen bist. Und wir hören jetzt ein Stück Musik.
Julio Neuhausen, exiliado chileno en Suecia. Cambia lo superficial. Cambia, cambia en lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Vino brillante de mano en mano sufrí, cambia el nido al pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo al caminante, y aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia, sol en su querer. Cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste verde en la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo.